Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir beide wollen heute mit euch, ja, bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Das stimmt. Schon wie beim letzten Mal. Heute Session Nummer 2.
Und ich muss ehrlich sagen, die 5 Wochen oder 4,5 oder wie lange wir jetzt dazwischen liegen haben, die waren irgendwie zu lang schon fast für mich.
Ja.
Ich habe so das Gefühl gehabt, zwischendurch hätte auch nach 3 Wochen schon stattfinden können.
Es war auf jeden Fall genug Input da in der langen Zeit.
Wir sollten uns vielleicht überlegen, ob wir da nicht etwas flexibler reagieren, wenn da in der Welt da draußen so viel los ist. Und da dann vielleicht doch auch mal die 4 Wochen undercutten selber und sagen, wir sprechen dann halt mal auch alle 2 Wochen. Aber das können wir im nächsten Jahr ja alles ausprobieren. Wir sind ja immer noch in der Testphase. Von daher, geduldet euch im Zweifel 4 Wochen, vielleicht wird es auch mal 2 Wochen. Wir müssen mal so einen Rhythmus finden, der für uns auch gut ist, den wir verkraften. Uns macht es auf jeden Fall Spaß und wir haben nach der ersten Folge auch beschlossen, da weiterzumachen.
Genau.
Wunderbar. Tim, was haben wir denn für Themen heute auf der Agenda?
Es gab ja wirklich viel in letzter Zeit, über das wir reden können. Angefangen von verschiedenen neuen Releases, von interessanten neuen Brennereien, über ja ganze Reihen, die jetzt erscheinen. Wollen wir einfach mal mit etwas Hollywood anfangen?
Hollywood? Ja, können wir machen. Und was denkst du?
Na, ich habe ja jetzt zuletzt von dieser Game of Thrones Serie von Diageo gehört, was ich persönlich irgendwie total abstrus finde.
Also ich sag mal so, der Weg vom Whisky zu der Serie Game of Thrones, der liegt jetzt nicht besonders nahe irgendwie.
Ja.
Ich habe da in der Serie jetzt keine Brennerei gesehen oder irgendwas ähnliches. Aber ich glaube, dass es für einen Spirituosenkonzern immer interessant ist, sich auch an solche Hype-Themen, die jetzt außerhalb von Whisky sind, dran zu hängen, um damit wieder ein Stück weit Aufmerksamkeit für sich zu machen. Von daher finde ich das jetzt nicht doof. Und es gibt, habe ich gesehen, bei den Iren oder einen irischen Whisky, der heißt Peaky Blinders, der ist ja auch einer Serie nachempfunden. Es gibt irgendwie so einen komischen irischen Ultimate-Kämpfer oder irgendwas-Kämpfer, der ganz berühmt ist. Oder Halbboxer oder sowas, ich weiß nicht genau, der hat irgendwie auch eine eigene Abfüllung draußen, die vergriffen ist immer, wenn der was rausbringt. Also sich da an Themen, die außerhalb der Whisky-Welt zu hängen, scheint Erfolg zu bringen. Und von daher.
Das stimmt. Gab es nicht jetzt zuletzt irgendwann sogar eine Abfüllung der Scorpions, also der Band Scorpions?
Ja, ich glaube, so Musikerabfüllungen sind nochmal was anderes. Das ist nochmal, glaube ich, ein eigenes Thema. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, Game of Thrones. Diageo, der, ich glaube, man sagt immer weltweit größte Spirituosenkonzern, wird zumindest immer so behauptet, hat angefangen mit einem Johnny Walker, und zwar dem White Walker. Der sieht so ein bisschen aus wie so eine geeiste Flasche. Dieses der Winter naht oder der Winter kommt aus Game of Thrones verkörpern. Und da siehst du den gehenden Johnny Walker-Mann. Halt mit einem Schwert in der Hand statt mit einem Spazierstock und die Augen leuchten so ein bisschen und der sieht halt etwas anders aus und die Flasche sieht aus, als wäre sie so eingeeist. In einer weißen Umverpackung ist jetzt nicht so spannend, ne? Johnny Walker, seien wir mal ehrlich.
Also für mich zumindest nicht. Ich bin aber auch kein Game of Thrones Gucker und auch kein Fan.
Ich meinte jetzt eigentlich eher das Getränk und nicht die Flasche.
Ja, kommt drauf an, was drin ist. Ich weiß nicht. Also ältere Johnny Walkers sind auch lecker.
Ich glaube, da ist einfach nur Johnny Walker drin.
Red?
Der hat ein bisschen mehr Prozent. 41 statt 40, glaube ich. Aber ist nicht so. Kostet auch 30 Euro oder so. Und die Verpackung soll relativ aufwendig sein, weil die sich halt verfärbt bei Temperatur und so. Das heißt, kannst du ausrechnen, 10 Euro ist die Hülle um die Flasche. Und dann hast du da halt normalen Johnny Walker wahrscheinlich drin.
Okay.
Zumindest alle, die den probiert haben, haben gesagt, was ich gehört habe, der soll eigentlich ganz gruselig sein, wie der normale Red auch. Von daher ist das nicht so spannend. Aber es gibt eine Reihe von Diageo, und zwar eine Single Malt Reihe, wo jede Brennerei, die in dieser Reihe drin ist, ein Haus darstellen soll. Und Häuser meint bei Game of Thrones Familien, die oder Herrscherclans, die es sozusagen gibt, die bestimmte Regionen mit ihrer Herrschaft besetzen. Und da hat man sozusagen für ein bestimmtes Haus eine bestimmte Brennerei ausgewählt und sozusagen pro Haus ein Malt genommen und den eben ja neu etikettiert und dargestellt eben in Verbindung mit diesen Häusern. Das sind welche, die gab es vorher auch schon. Also da ist jetzt nichts Neues in der Flasche. Cadu Gold Reserve, den gibt's halt schon für etwas mehr als 20 Euro schon seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren. Schon auf jeden Fall gibt's den ganz lange. Der hat halt beispielsweise das Haus Targaryen. Ja, dann gibt's den Dalwhinnie Winter's Frost, den gibt's halt auch schon lange als Winter's Gold.
Mhm, ja.
Und der hat das Haus Stark und so weiter und so fort. Aber das Coole ist, die Flaschen haben alle ein ähnliches Design. Die haben halt so ein Logo, was die Familie darstellen soll. Also familienwappenmäßig unten drunter steht dann halt auch, welches Haus das ist. Und also es ist optisch sehr schick gemacht. Es sind nur zwei Abfüllungen dabei, die so, glaube ich, nicht vorher auf dem Markt waren. Das eine ist ein Lagavulin mit 9 Jahren und 46%. Das ist das Haus Lannister. Und ein Kleinlish Reserve, also ohne Alter, aber dafür mit 51,2%.
Okay.
Spannend.
Ja.
Das Haus Tyrell wird damit geehrt. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Mal ein Kleinlish in Fassstärke, die sind ja normalerweise irre teuer original abgefüllt. Und von daher ist das mal was anderes. Alle anderen sind Standards, Royal noch Lager 12, The Singleton of Glendalen Select und so, das ist halt alles nichts Besonderes. Viele mit 40% oder 43%. Oban Bay Reserve ist Oban Little Bay. Bei der Oban Flasche ist allerdings spannend, das ist die einzige, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt optisch. Die ist komplett schwarz, weil die Oban Flasche ist der Nachtwache gewidmet.
Ah, okay.
Also diesen schwarzkuttigen Wächtern, die auf dieser Mauer stehen bei Minusgraden, also der ewige Winter ist und dort eben dieses Gesamtreich mit diesen vielen Häusern gegen die bösen Wesen aus dem Norden verteidigen.
Ich merke schon, du hast das schon das ein oder andere Mal gesehen, auf jeden Fall.
Ich hab versucht, mir die Serie anzuschauen. Bin irgendwann so in der 5. Staffel, glaube ich, irgendwie ist das bei mir eingeschlafen. Jetzt bin ich auch nicht so der super Fernsehserien-Gucker so. Aber ich habe mir die 10 Folgen Hörbücher auf langen dienstlichen Autofahrten nachts mal reingeschmettert. So im Laufe von einem halben Jahr, glaube ich.
Ja.
Das sind ja, also jedes Buch, das sind wirklich richtig dicke Dinger. Und ich glaube, das ist pro Buch 15 oder 20 CDs. Davon 10, also da habe ich schon eine Weile gehört. Ich glaube, das hatte ich ein halbes Jahr oder so im Auto. Und dann hatte ich das dann durch. Und die Serie geht ein bisschen drüber hinaus. Da gibt es, glaube ich, sozusagen schon den elften Band quasi als Verfilmung, den es aber als Buch gar nicht gibt.
Ah, okay.
Also ist die Geschichte weitergesponnen worden. Von daher weiß ich gar nicht, wie es so am Ende läuft. Und ich glaube, die neueste Staffel kommt auch erst im kommenden Jahr. Und deswegen werden auch diese Reihe auch wahrscheinlich erst zum Herbst oder zum kommenden Jahr kommen. Also das soll zum Serienstart, soll das irgendwie released werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und startet in den USA, weil auch die Serie in den USA startet. Und dann kommt das kurze Zeit später wohl auch zu uns. Ja, spannend. Also für Sammler super interessant, finde ich. Das sieht bestimmt klasse aus auf dem Regal.
Das wollte ich gerade sagen.
Ne, wenn du da auf deinem Shelf da irgendwie diese ganzen Flaschen stehen hast und dann ganz rechts abschließend so die Nachtwache. Schon cool. Also da juckt es mich schon ein bisschen in den Fingern. Auf der anderen Seite, das ist eigentlich auch grober Unfug, sich davon die 8 Dinger da in den Schrank zu stellen, wenn man sie nicht auch wirklich präsentieren kann. Also nur für in den Schrank, glaube ich, macht das wenig Sinn.
Ja.
Aber wenn man sie irgendwo hinstellen kann, schon nice.
Okay, mich interessiert es irgendwie so gar nicht. Aber das ist natürlich, wenn man mit der Serie Kontakt hatte, die Bücher vielleicht gelesen oder sogar gehört hat, dann kann ich mir das schon vorstellen. Und wie wir es schon beim letzten Mal hatten, werden dann wieder die inneren Triebe der Jäger und Sammler geweckt. Man will dann wahrscheinlich die ganze Collection voll haben, was auch ganz nett ist, vor allen Dingen als Fan. Warum nicht?
Ja, super cool. Ich musste auch übrigens gerade daran denken, dass es ja auch klasse wäre, wenn es sowas für diese anderen Nerd-Sachen gäbe, so eine Ghostbusters-Abfüllung oder
Harry Potter.
Harry Potter ist ja vielleicht schon wieder ist auch schon wieder nicht mehr so nerdig, aber Star Wars und Star Trek, und da ist mir gerade eingefallen, dass es sogar im Whisky Star Wars gibt, und zwar bei
Glendronach.
Bei Glendronach, genau.
Ja.
Du weißt da mehr drüber als ich. Sag mal, was sind das für Flaschen?
Ich glaube, die wurden exklusiv für den dänischen Markt herausgebracht. Und aber wie viele das sind, weiß ich gerade auch nicht. Also da gab es Yoda, ich weiß gar nicht, welche es da alle noch gab. Es waren 3 oder 4 Abfüllungen, die waren dann in verschiedenen Farben. Die grüne war dann zum Beispiel für den Meister Yoda bestimmt. Ist auch schon eine Weile her, aber die sind auf jeden Fall auf dem Sammlermarkt auch heiß begehrt.
Naja, Star Wars ist immer hyped, ob das nun Lego ist oder Zahnbürsten oder sonst was. Da kannst du eigentlich überall ein Logo draufklicken, ja. Und dann sind die Sachen halt begehrt. Finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz, ganz witzig, dass selbst sowas, was ja eigentlich, ja, da gibt's gar keinen Bezug, glaube ich, zu.
Null.
Ja, das kann ich mir auch nicht mal herdenken, dass es da irgendwie so eine Weltraumdistillerie gibt oder so. Aber wenn irgendwas trinken die da auch, davon abgesehen.
Ich weiß gerade gar nicht, ob das die offiziellen Namen der Abfüllung waren. Ich glaube, die haben dann sowas wie Spitznamen bekommen eher, oder?
Okay. Also George Lucas nimmt ja nicht für alles Geld. Ne?
Eben.
Wenn man das draufdruckt, muss man dafür auch blechen.
Richtig. Also ich glaube nicht, dass
das... Jetzt nimmt ja Walt Disney das Geld, aber früher war es George Lucas. Ne, von daher denke ich mal, dass das... so eine kleine Distillerie mit ein paar Abfüllungen für Dänemark jetzt nicht so lukrativ ist, sich da einzukaufen. Wenn du als Diageo-Konzern einen Johnny Walker rausbringst und davon irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Flaschen auf den Markt wirfst oder wie viele auch immer, dann ist das mit Sicherheit schon ein anderer Schnack.
Der neue Luke Skywalker. Das wird spitze.
Ja, das wird, ja, klar. Johnny Walker, Skywalker.
Kommt bestimmt. 2019.
Kann ich mich jetzt hindenken.
Ja.
Ich glaube, die Jungs von Diageo, die hören gerade zu und wir kriegen wieder keine Tantiemen dafür, für diese gute Idee, was sehr schade ist.
Bitter.
Ja, auf jeden Fall, liebe Kollegen von Diageo, falls ihr das jetzt hört und diese Idee nachahmt, dann meldet euch doch bei uns und wir geben euch unsere Kontonummern und dann, oder wir schreiben Rechnungen oder so, kriegen wir alles irgendwie hin. Da macht uns mal ein faires Angebot für diese super Idee, die wir zwar jetzt schon gesagt haben, aber ja, wir veröffentlichen sonst den Podcast nicht, sonst behalten wir den für uns. Nee, sehr gut. Also ja, spannendes Thema. Wie gesagt, ich glaube, das ist eher was für es zum Anschauen und weniger zum Trinken. Mhm. Außer vielleicht so eine Einzelflasche. Also ich glaube, so ein kleiner Reserve wäre mal ganz spannend. Der Lagerbude 9 könnte auch spannend sein. Muss man gucken, was da genau drin ist. Aber ich glaube, für so einen Standard, der 25, 30 Euro kostet, den muss man sich, glaube ich, dann nicht nochmal in einer anderen Umverpackung holen.
Das stimmt.
Ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, ganz spannend momentan neben dieser Game of Thrones-Reihe generell viele Abfüllungen zum Jahresende oder zum jetzt mittendrin Weihnachtsgeschäft. Irgendwie habe ich das noch gar nicht so mitbekommen, dass wir Weihnachtsgeschäft haben, aber wir sind ja mittendrin im Weihnachtsgeschäft. Es gibt auf jeden Fall extrem viele alte Flaschen momentan auf dem Markt, ne?
Ja, man weiß gar nicht, was man alles kaufen soll.
Oder eben, was man auch nicht kaufen soll. Also, das ist ja schwierig.
Ja, das stimmt. Also, ich kann mich relativ gut zurückhalten, ja, muss ich sagen.
Es ist auch einfach zu viel. Also, ich habe gesehen hier Ardmore 30, Glentoret 30, die Gordon und MacPhails bringen jetzt nur noch irgendwie alte Flaschen raus.
50-jähriger Carl Iller.
Irres Zeug, ne?
Ja.
Und alles auch jetzt nicht gerade zum Spartarif, sondern die langen auch alle ganz kräftig zu, was offensichtlich auch geht, aber diese, fällt mir in die Signatory, diese 30 Jahre
Jubiläumsabfüllung.
Jubiläumscollection, die es da gibt, ne? Auch in so einem schönen Klavierlackkästchen mit 2 Gläsern drin und dann eben diese Molz dazu, alle auch steinalt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so leer sind die Fasslager mit alten Sachen dann doch nicht, wie immer überall postuliert wird.
Oder die sind dann kurz vor der 40-Volumen-Prozent-Marke, dass die einfach abgefüllt werden müssen. Wer weiß. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel Volumenprozente die Abfüllungen hatten, aber kann ja auch passieren, ne? Dass es dann irgendwann knapp wird, weil unter 40 Volumenprozent darfst du es ja dann auf jeden Fall nicht mehr als Whisky bezeichnen, beziehungsweise nicht als Single Malt Whisky, könntest du dann natürlich noch verblenden.
Ja, also klar, du könntest, in der Regel würden die das ja wahrscheinlich so machen, die nehmen dann ein Fass, wo ein bisschen mehr noch drin ist. Ja, also wo du meinetwegen bei 45 bist, ein Fass, wo du bei 38 bist, dann mischst du die zwei Fässer, dann kommst du wieder drüber. Es sind halt keine Single Casks mehr.
Ja.
Aber das kriegt man, glaube ich, schon hin. Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, je älter die Dinger werden, desto und je größere Volumen du davon hast, desto schwieriger ist es, es auf den Markt zu bringen. Und wenn du weißt, es ist gerade keine gute Zeit, um teuren Whisky zu verkaufen, lässt du die nochmal 10 Jahre liegen. Aber come on, ich meine, das ist halt alles sauteures Zeug, ne? Also ich weiß nicht, ob das so die richtige Strategie ist, vor Weihnachten nur die 30 plus auf den Markt zu werfen.
Ja, aber die Leute scheinen es ja zu kaufen. Also diese Signatory-Teile gingen ja weg wie warme Semmeln. Ich weiß nicht, wie viele da auf den deutschen Markt kamen, aber das, was ich gesehen habe, das war nach ein paar Tagen alles ausverkauft. Vielleicht hat ja jeder Shop irgendwie nur 2, 3 Flaschen gekriegt, was ja auch Sinn macht, weil die Shops dann sicher auch nicht so ewig viel verkaufen werden, aber...
Also zumindest die kleineren haben nicht so viel bekommen, das weiß ich. Habe ich von einem Ladenbesitzer gehört, der hat gesagt, der hat 3 verschiedene Sachen sich bestellen wollen und hat dann jeweils 2 oder 3 Schächtelchen bekommen. Wo er so schon sagte, hatte sich selber gefragt, ob es Sinn macht überhaupt, das zu bestellen, weil der Aufwand, das Ding einzupflegen in so ein Wirtschaftssystem etc. bei zwei, drei Units halt eben in keinem Verhältnis zum Ertrag steht. Wenn der dann nachher ein paar, der wird da auch was draufkleben, keine Frage. Aber eigentlich brauchst du ja schon ein paar Flaschen, damit sich der Aufwand für dich lohnt. Da musst du sich ein Foto machen, einpflegen in die Warenwirtschaft, all diesen ganzen Kram, den du machst als Händler. Und da weiß ich nicht, ob das so gewinnbringend ist, wenn du davon 1, 2 Flaschen da rumstehen hast.
Ja, das stimmt.
Aber mein Mitleid hält sich da in Grenzen. Das ist halt so, wenn dafür sind die halt auch so teuer und dafür sind dann auch wahrscheinlich ein bisschen höhere Margen zu erzielen. Und dann muss man halt gucken, ne, was da geht. Es sind auf jeden Fall alles, glaube ich, Flaschen. Und da sind wir bei dem, was wir auch beim letzten Mal schon angerissen haben, bei dem Thema so Sammlergeschichten, die halt oft auch gar nicht aufgemacht werden, ne? Also die stehen in irgendwelchen Schränken und werden dann halt irgendwann wieder veräußert, landen dann wieder auf Auktionen. Die haben wahrscheinlich 5-mal den Besitzer gewechselt, aber noch keiner hat was davon probiert am Ende des Tages.
Ja.
Das finde ich halt eigentlich nicht so schön. Ich glaube, du hast das letzte Mal so schön gesagt, dass Whisky zum Trinken da ist und
ist ja auch so.
Ja, du hast ja völlig recht. Ich zitiere dich einen Monat, nachdem du es gesagt hast, ne? Also von daher, ich hätte dir sogar zugehört. Es ist so, glaube ich, dass du da was Wahres gesprochen hast, weil nur dafür, dass Sachen im Regal stehen, das ist ein bisschen schade einfach drum.
Ja, total. Ja. Aber also ich kann das trotzdem verstehen, wenn man so eine besondere, vielleicht auch wertvolle Flasche hat und dass man da diese, wie nennt man das, Aufreißhemmung hat.
Ja, ja, ich verstehe das auch. Also die Frage ist halt, warum kauft man sich was? Kauft man sich was, weil man das nur als Anlageobjekt sieht oder weil man vielleicht irgendwann das mal aufmachen will? Ich muss ja auch nicht alles sofort aufmachen. Ich habe auch einen Haufen Flaschen, die kann ich nicht alle gleichzeitig aufmachen. Das wäre ja auch Quatsch. Das würde ja auch nicht gut tun, wenn ich hier jetzt irgendwie 20, 30 Flaschen gleichzeitig offen habe und die stehen hier rum und werden dann einfach nur alt mit einem gebrochenen Siegel. Das macht ja auch keinen Sinn. Von daher ist das schon okay. Aber wenn ich jetzt gucke, dass jede zweite Flasche, die in irgendwelchen Shops auftaucht, irgendwie 30 plus ist und irgendwie jenseits der 500 Euro liegt, kann man sich auch schon mal fragen, für wen sind die Dinger? Ne?
Das stimmt.
Für Otto Normalverbraucher wie du und ich oder sagen wir mal Otto Spezialverbraucher wie du und ich, sind die auf jeden Fall sind die, glaube ich, nicht mehr. Ne? Also zumindest vielleicht einem Jahr, aber eben nicht die 10 Stück, die hier parallel rausgeschossen werden.
Also ja, für mich nicht mal das irgendwie einem Jahr. Ich freue mich, wenn ich da ein Sample irgendwie mir davon mal zulegen kann. Aber das reicht dann auch schon, glaube ich. Ist dann vielleicht auch preislich ein bisschen übertrieben. Natürlich, wenn man das nötige Kleingeld hat. Warum nicht? Warum nicht? Könnte ich mir gut vorstellen. Wo wir gerade bei Ende des Jahres sind, nicht nur alte Abfüllungen kamen jetzt viele raus, sondern auch so normale. Oder um nochmal auf letztes Mal zurückzukommen, gehypte Abfüllungen. Und da ist mir jetzt zuletzt wieder aufgefallen in der letzten Woche, die Local Dealer Collection Selection, bei der deutsche Whiskyhändler bei Signatory Vintage durch die Fasslager gestiefelt sind und sich ein paar schöne Sachen rausgesucht haben.
Also finde ich, ist eine super coole Idee, dass sich da Shops zusammentun und sagen, wir können das natürlich als Einzelunternehmung nicht stemmen, uns da 8 Fässer zu kaufen. Oder ich glaube, es sind 8, ne? Ich glaube, 8 Fässer zu kaufen. Aber wir tun es jetzt zusammen, erwerben diese 8 Fässer gemeinsam, teilen die quasi, eine Fassteilung am Ende des Tages, und bringen die dann lokal, jeder Händler dann halt mit einem gewissen Anteil, der wird wahrscheinlich gleich sein, bringen wir die dann auf den Markt und branden das noch ein bisschen eigen, dass man sozusagen einen Wiedererkennungseffekt hat, und haben vor allen Dingen diese Fässer auch selber getestet. Ne? Also das ist halt dann sozusagen durch deren Sensorik gegangen, wurde für gut befunden. Also die waren irgendwie auch alle gemeinsam in Schottland, wenn ich das so richtig verstanden habe, wie ich das gelesen habe, haben da diese Dinger probiert, und das waren die, von denen man sie selbst gesagt haben, die haben ihnen sehr gut gefallen. Und das finde ich wiederum schon eigentlich auch einen coolen Ansatz für sowas. Auch wenn die jetzt keine in sich stimmige Konzeption haben, das sind einfach 8 verschiedene Malls, teilweise Sherry-Fass, teilweise Bourbon-Fass, verschiedene Altersangaben, also eine ganz bunte Mischung, quasi für jeden was dabei.
Ich glaube, das macht's gerade aus, dass für jeden was dabei ist. Also ist ja so ein kleines Farbspektrum des Whiskys, was man sich da irgendwie ansehen kann, ne? Vom wirklich, wirklich hellen Karl Ila 10 Jahre bis zum extrem dunklen, was war das? Ich glaube, ein Longmorn, ist ja alles dabei. Und auch preislich finde ich es irgendwie, ist auch für fast jeden Geldbeutel irgendwie was dabei. Von daher finde ich das eine super Idee irgendwie. Und finde es allerdings ein bisschen schade, dass es natürlich sehr limitiert ist teilweise, ne? Also teilweise sind es unter 100 Flaschen, die dann für den gesamtdeutschen Markt da sind, aber hat natürlich auch wieder was von Exklusivität und weckt dann auch wieder die Jäger und Sammler.
Wobei ich glaube nicht, dass die dafür gemacht sind. Ich glaube, das sind Flaschen zum Trinken, ne? Die sind ja auch nicht besonders hübsch, diese Signatory Standard Liquor Bottles, ne? Das ist ja, kommen halt in irgendeiner normalen Tube mit einem Aufkleber drauf. Also jetzt, die sind schon so, an sich so nett gemacht, aber das ist jetzt nicht irgendwie besonders herausragend der Optik wegen zum Sammeln. Und es sind halt, es ist halt ein unabhängiger Abfüller. Es ist halt, ja, ich glaube, die sind wirklich zum Trinken da. Auch wenn sehr ältere Jahrgänge dabei sind, die wahrscheinlich auch nicht alle günstig sind. Aber das finde ich so, ist eindeutig doch was für die Trinkerfraktion.
Ja, definitiv. Also macht ja auch irgendwie Sinn, wenn das lokale Shops in Angriff nehmen. Glaube ich nicht, dass das die Sammler ansprechen soll. Trotzdem, wie zum Beispiel der Longmorn, gab es gerade mal 57 Flaschen.
Ja. Habe ich keine 57?
57.
Also die haben gar kein ganzes Fass davon gekauft, oder?
Doch, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass das Fass quasi verkostet wurde, und man hat dann immer nicht wirklich viel Spielraum. Man sagt dann, man hätte das gern oder nicht. Und dann war da leider nicht mehr so viel im Fass drin wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen.
Also du meinst, da haben irgendwie 100 Leute verkostet, das Fass gut ist, und dann war es schon halb leer oder wie?
So auch nicht, aber vielleicht war der Angels Share bei dem Fass relativ hoch. Okay. Vielleicht ist beim Transport was verschütt gegangen. Kann ich mir nur so erklären. Soll aber wohl ein ganzes Fass gewesen sein.
Was ist das für ein
Hobby?
Ein Hogshead, okay. Aber 57 Flaschen ist echt wenig, ne?
Mhm.
Das sind 40 Liter von einem 200 Liter Fass übrig.
Ja.
Was hat ein Hogshead? 220? 220 Liter, ne? Ich glaube, irgendwie sowas. Aber hau mich, ne? Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber da ist auf jeden Fall nicht mehr viel drin gewesen am Ende dann.
Nö.
Na gut, kann schon sein.
Viel verdunstet. Fleißige Engel. Die hatten Bock.
Engel.
Ja.
Ja, wenn der so gut war, dann gönne ich das den Engeln auch. Ist natürlich 57 Flaschen ist tatsächlich nicht sehr viel. Aber warum nicht? Ne? Also ich meine, am Ende des Tages müssen auch solche Fässer irgendwann geleert werden. Wenn es dann nur 57 sind, sind es halt nur 57.
Ja, und ist ja auch irgendwie wieder was total Besonderes. Also in Verbindung auch mit der ganzen Local-Dealer-Geschichte und dann nur 57 Flaschen, finde ich es irgendwie schon wieder, wird bestimmt in 2-3 Jahren, wird man noch drüber reden. Weißt du noch, da gab es noch 57 Flaschen von, der war super gut.
Meinst du?
Wenn er so gut ist, weiß ich nicht. Ich habe natürlich noch nicht verkostet. Werde ich wahrscheinlich auch nicht.
Was ich aber gut finde, ist, das ist jetzt das zweite Jahr, wo die das machen. Das gab es ja letztes Jahr schon mal.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sowas regelmäßig macht und immer da wieder gute Abfüllungen bringt, dann ist auch dieser Run nicht so wild, ne? Also, weil es kommt halt wieder, man weiß, okay, nächstes Jahr gibt's wieder welche. Klar, das wird jetzt nicht aus dem Fass sein, wo die 57 rauskommen, 57 Flaschen rauskommen, aber die werden bestimmt dann noch wieder gute Sachen machen und entsprechend wird da dann was kommen, wenn sich das für die irgendwie lohnt vom Finanziellen her.
Ja, das glaube ich schon. Also dem letzten Jahr war ja in diesem Jahr relativ viel schon nach 2-3 Tagen komplett ausverkauft. Also ich glaube, es gibt jetzt noch 2-3 Abfüllungen, die davon verfügbar sind. Die anderen sind alle aus. Und es gibt 2 Nachzügler, die jetzt erst in den nächsten Wochen wohl auf den Markt kommen. Also ist dann, glaube ich, noch ein Tobermory 12 und ein Etradauer 10, die jetzt quasi im ersten Schwung nicht mit auf den Markt kamen, die dann ein bisschen später kommen.
Okay.
Wunderbar.
Ja, finde ich gut. Also muss ich sagen, also das, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Marco Bonda federführend ist, aber der macht schon gute Sachen. Da kann man schon nicht meckern. Also der ist, ich finde, das hat alles Hand und Fuß. Und wenn, wie gesagt, wenn die sich da mit mehreren Leuten zusammentun, umso besser, um da ein bisschen Bandbreite auch zu kriegen. Finde ich gut.
Ja. Ja, ich glaube also, dass es wirklich ein gemeinsames Projekt von diesen ganzen Shops ist. Also ich lese hier gerade mal durch, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auch 8 Shops. Wahrscheinlich hat er vielleicht sogar jeder noch selber ein Fass ausgesucht, dass dann diese 8 Abfüllungen sind. Oder gemeinsam, wer weiß. Auf jeden Fall finde ich sehr spannend.
Die Whisky-Botschaft ist ja bekannt. Also zumindest kenne ich, Getränke wird Weiser kenne ich auch. Und Flickenschild ist ja dieser, die sehr eng mit Glenfarclas irgendwie verbunden sind. Wenn mich das nicht täuscht, irgendwo in Norddeutschland sitzen die. Von daher, ja, das sind jetzt auch alles nicht komplett unbekannt. Ich glaube, das sind alles Shops doch mit einer etwas längeren Tradition. Die kennen sich alle. Die Whisky-Welt ist da irgendwie, glaube ich, klein. Von daher haben sich da wahrscheinlich einfach die richtigen gefunden. Finde ich cool.
Ja. Gute Aber Idee. Wo du gerade Marco Bonn sagst, hast du denn was Schönes bestellt bei Marco Bonn?
Ja, und zwar hat der, das hatte ich das große Glück, dass das Brüder Whisky House einen Mystery Malt rausgebracht hat, ein Blended Malt, um genau zu sein, der das Brenndatum oder das Brennjahr 1977 trägt, und das ist ganz zufällig mein Geburtsjahr.
Na Mensch.
Und da konnte ich nicht widerstehen. Das musste sein. Geburtsjahreswhiskys auch in der preislichen Liga sind eigentlich eher nicht zu finden oder schwer und sehr, sehr, sehr selten. Und entsprechend habe ich dann da mal spontan zugeschlagen.
Hattest du vorher schon Geburtsjahreswhisky?
Ich habe mal mir ein Sample besorgt von einem Secret Space Cider von Doris. Sag mal.
Whisky Doris.
Whisky Doris. Wieso komme ich bei Doris nicht auf Whisky Doris? Egal. Genau, bei Whisky Doris, so ein, ja, unabhängig abgefüllter Secret Space Cider von 77, der war super. Ja, also der war toll. Da hatte ich so mir so ein, ich weiß gar nicht, 0,1 Liter Sample oder sowas da
gekauft. Ja.
Das war cool. Aber ansonsten als Großflasche, als Flasche, die man irgendwo stehen hat, hatte ich sowas noch nicht. Und deswegen musste ich da jetzt halt zuschlagen. Zumal es ja auch spannend ist, wenn du eine Brennerei hast, die A nicht genannt ist, dann B ja eigentlich gar nicht von der Brennerei ausgehen kann, weil auf der Flasche Blended Malt steht.
Ja.
In der Beschreibung zur Flasche aber drin steht, auf der Homepage vom Brüder Whisky House, dass es ein Fass war, was er bekommen hat. Und ein Fass, welches er eben halt auch verrochen hat und wo er begeistert war und so. Also der spricht die ganze Zeit von einem Fass, was er da bekommen hat. Und da habe ich natürlich auch mit ein paar Leuten noch drüber diskutiert,
ja,
was denn da wohl so sein könnte. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Also eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder es wurde tatsächlich Ende der 70er, also 1977, verschiedene Malts in ein Fass gekippt, um das zu reifen.
Ja.
Ne? Die wahrscheinlichste Variante davon wäre ein Teaspoon. Also sprich, für diejenigen, die das nicht kennen da draußen, eine Brennerei möchte nicht, dass ihr Whisky unter ihrem Namen abgefüllt wird und auch nicht als Single Malt abgefüllt wird. Und deswegen kippen die von einer anderen Destillerie Rohbrand mit ins Fass rein, einen Teelöffel, wirklich nur einen kleinen Schluck, dann ist es kein Single Malt mehr, dann kann man den auch nicht mehr nach einer Brennerei benennen. Der fällt damit sozusagen durch dieses Raster durch und ist dann raus aus diesem, ist raus aus diesem Namensproblem. Ne, dass andere Leute den eigenen Whisky unter dem Namen abfüllen, den man eigentlich schützen möchte. Und man kann trotzdem besser verkaufen, ohne das Risiko zu gehen, dass der Name missbraucht.
Ja.
Das ist sozusagen die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass einfach ein Fass gekauft wurde, wo man den Namen nicht nennen darf und wo vielleicht gar kein Name draufsteht und man zur Sicherheit einfach Blended Malt sozusagen genommen hat, weil man nicht mal sicher sein kann, dass es ein Single Malt ist, wenn man halt
das nicht definieren
kann. Und so, das sind die beiden Punkte, die ich da, die da diskutiert wurden. Ich finde die Teaspoon-Geschichte eigentlich ganz schlüssig, glaubwürdig, auch wenn jetzt eigentlich ja auch ruhig ein Name draufstehen könnte, auch wenn es Teaspoon ist. Bei Glenfiddich gibt es ja auch, das heißt Warthead. Also wenn die einen Teaspoon machen, dann wird aufs Fass Warthead drauf gedruckt.
Ja.
Man weiß, jeder Teaspoon Glenfiddich ist ein Warthead. Und ähnliches gilt für die Schwester, wie heißt die? Belvenie, die auch zum Grand-Konzern gehört. Da haben die Teaspoon-Whiskys auch einen Namen. Der fällt mir jetzt gerade Burnside. Das fällt mir
gerade an. Der darf aber nicht mehr verwendet werden.
Okay, der wurde aber lange verwendet.
Mhm.
Und da haben wir halt dann eben so einen Teaspoon mit Namen. Das hat keinen Namen.
Ja.
Weiß ich aber aus sicherer Quelle, dass das früher auch nicht unbedingt immer so war. Also teilweise wurde einfach nur Teaspoon gemacht, dann wurde dann Blended Malt Stempel drauf gemacht und dann wurde kein Brennereiname drauf gemacht.
Okay.
Man weiß teilweise auch nicht mehr, wenn die Fässer irgendwo waren, bei irgendwelchen Brokern und da nicht draufsteht, welcher es ist, weiß man halt nicht, was für eine Destillerie das ist und so. Das heißt, da gibt es verschiedene Gründe, warum das so sein kann. Eine Person hat sich zu der These versteift, dass es wohl ein Glenfarclas sein müsse.
Unbedingt.
Bei dem Preis und dem Alter.
Wäre wohl,
weil es Bayside ist, weil es eine Preiskategorie ist, die in dem Alter eigentlich sonst nicht ist und weil Glenfarclas früher wohl Fässer eben mit einem Blended Malt Stempel versehen hat und die einfach so rausgegeben hat.
Okay, aber das ist ja schon wieder absolutes Insider-Nerdwissen, also Halleluja.
Ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht, als ich die Flasche gekauft habe.
Ja.
Mich ja interessiert hat, kriegt man irgendwie raus, was da drin ist. Mir kam es irgendwie spanisch vor. Steht da Blended Malt auf der Flasche. Und parallel erzählt der Marco Bonn davon, dass er ein Fass gekauft hat und es abgefüllt hat. Das hat für mich alles irgendwie nicht zusammengepasst. Ich habe aber auch noch nicht die Idee gehabt, bei Marco Bonn einfach mal anzurufen. Also ich habe schon die Idee gehabt, auf der Homepage läuft so ein Banner, dass die momentan irgendwie nicht ans Telefon gehen, weil die völlig überlastet sind. Da habe ich mir gedacht, das ist natürlich auch Quatsch, wenn ich da versuche, da irgendwie durchzudringen und da ewig versuche, da anzurufen, wenn die eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt sind und wir sowas keine Ruhe haben. Das Fass ist noch nicht abgefüllt, also das Ganze wird irgendwann im Januar, Februar kommen, von daher ist es jetzt alles nicht so drängelig. Aber interessieren tut mich das am Ende des Tages natürlich trotzdem. Auch wenn man das nicht offiziell sagen darf, hoffe ich natürlich schon, dass ich noch ein bisschen was rauskriege.
Ja, sehr interessant.
Also wenigstens total, was der Marco Bonn da gekauft hat. Also
aber vielleicht
auch, wenn er es nicht weiß, ne, wenn er auch nur sagt, ja, das war ein Fass mit dem Stempel, keine Ahnung, wir haben den probiert, war super, dann bin ich schon zufrieden, das wird mir schon reichen. Und dann kann ich ja weiter spekulieren.
Ja.
Und jetzt zu Weihnachten ein Spekulatius erst mal mir darüber Gedanken machen. Aber nee, Spaß beiseite. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Und da wird man mal sehen, ob ich da noch was rauskriege. Da würde ich auf jeden Fall hier diesen Podcast natürlich auf dem Laufenden halten, wenn ich da weitere Infos finde.
Hast du dir das Sample mitbestellt?
Ja, klar.
Top.
Ja,
also, ja, man denkt mit.
Ja, man denkt mit. Wo wir jetzt gerade bei Glenfarclas sind und bei dem Thema, dass man sozusagen, dass ich da weiter berichte. Wir hatten beim letzten Mal das Thema, warum Glenfarclas dunkle Flaschen hat für höherjährige Abfüllungen.
Weißt du's?
Ja, es gibt verschiedene Erklärungswege oder Argumente, warum das so sein könnte.
Ich glaube, der Cut ist ab dem 15-Jährigen.
Genau, der 15-Jährige ist schon dunkel.
Aber dann ist der 18-Jährige wieder hell.
Der 18-Jährige ist hell, aber es ist eine Travel-Value-Flasche. Deswegen könnte das anders sein.
Das macht mich fertig.
Also, die erste Erklärung war, wie du die auch schon gesagt hattest im Poddy, Lichtschutz. Ne, braune Flaschen schützen einfach das Destillat vor dem Lichteinfall besser als Glas, also als durchsichtiges Glas. Und bei älteren Malts macht es Sinn, deswegen die Flaschen dunkel zu machen, um dann eben halt den höherwertigen Whisky eben halt zu schützen. Das war das eine, was ich sozusagen gehört habe. Das zweite war, dass das traditionell bei Glenfarclas so ist. Also der 15-Jährige und die Älteren waren immer schon braun und die Jüngeren waren immer schon in Glas. Das kann keiner erklären, warum, weil es halt schon seit 100 Jahren so gemacht wird. So nach dem Motto. Weil die zweite Erklärung, also so auf traditional reason basis.
Ja, das ist aber schon keine befriedigende Erklärung. Das
ist keine befriedigende Erklärung. Vielleicht hatten die ja damals irgendwie keine anderen Flaschen. Wer weiß es. Es wird schon immer so gemacht. Ne, das wäre sozusagen die zweite Erklärung. Und die dritte Erklärung, die finde ich ganz spannend. Die sagt, dass die alten Glenfarclas gar nicht so dunkel sind. Und zwar ab dem 21-Jährigen soll sich das nichts mehr nehmen. Ich habe den 25-Jährigen vor kurzem nochmal im Glas gehabt. Ich fand den eigentlich schon ansehnlich dunkel. Mhm. Jetzt heißt es der 25-Jährige, jetzt heißt es aber, der 30-Jährige ist teilweise sogar ein bisschen heller. Der 40-Jährige ist so ungefähr wie der 25-Jährige. Hab die noch nie nebeneinander stehen gehabt. Ich kann es einfach nur so wiedergeben, wie mir das gesagt wurde. Und von daher sollen die wohl in den dunklen Flaschen sein, damit man nicht sieht, dass halt die alten, wirklich teuren Malls mit 30 und 40 Jahren eigentlich relativ helle Dinger sind.
Ja, na Glenfarclas füllt ja ab bis zu viermal, glaube ich. Also die Fässer werden bis zu viermal wiederverwendet. Also Vorfill gibt es dann teilweise. Ich habe letztens einen von 1987 gesehen, wo ich überlegt habe, ob ich mir den vielleicht mal als meine Geburtsjahrflasche zulege. Und das war auch ein Vorfill Sherry Cask. Und dass da nicht mehr so viel rüberkommt, kann ich mir schon vorstellen. Ist aber, glaube ich, bei der langen Lagerzeit auch nicht so wichtig, dass man da ein First Fill Sherry Fass hat, weil dann natürlich der Holzeinfluss und vielleicht auch der Sherry-Einfluss irgendwann kippt und viel zu viel wird.
Nein, das glaube ich auch. Es ging nur um die Tatsache, dass du halt, wenn du nicht färbst, was Glenfarclas ja tollerweise nicht macht, das ist ja das, was ich an denen auch extrem schätze, dass die dann aber, wenn die einen 40-Jährigen verkaufen, da steht neben einem 25-Jährigen und der 25-Jährige ist vielleicht sogar noch ein Tick dunkler, dass die Kundschaft vielleicht denkt, der eine kostet 100, der andere 800, ist vielleicht irgendwie doof. Mhm. Ja, und dass man deswegen sagt, die Flaschen sind braun. Also diese Erklärung habe ich zumindest gefunden beim Rumfragen unserer Schwarmintelligenz.
Ja.
Das waren die Antworten, die so aus dem Forum gekommen sind. Fand ich jetzt alle nicht unplausibel, aber war natürlich nicht so befriedigend, dass jemand gesagt hat, ich weiß es, sondern nur könnte so sein, das oder wahrscheinlich ist das etc. Also da gab es verschiedene Argumentationslinien dazu.
Schön, dass wir das mal geklärt haben, auf jeden Fall. Aber irgendwie ganz befriedigt bin ich damit noch nicht.
Nee.
Ich möchte gern so schwarz auf weiß, deswegen ist das so.
Finde ich gut, aber wir müssen ja mit einigen Geheimnissen in unserer Industrie leben, wie unser Hobby betrifft. Da ist ja vieles im Unklaren, weil eben die Rezepturen, die Zusammensetzungen und viele Dinge auch verschwiegen werden, gefärbt werden, weggefiltert werden. Und von daher müssen wir ein bisschen, glaube ich, mit diesen Ungewissheiten leben. Von daher muss ich sagen, finde ich auch Destillerien und die sporte ich auch immer, da sage ich immer, das sind eigentlich diejenigen, die man kaufen sollte, diejenigen sind, die auch möglichst transparent mit ihren Themen umgehen.
Ja,
das finde ich immer cool. Und da kann man sich ja, glaube ich, an auch vielen jüngeren Destillerien mal ein Beispiel nehmen, die ja doch auch mal neue Wege bestreiten und die Kunden ganz anders mitnehmen, als die traditionellen Destillerien in Schottland tun.
Das stimmt. Oder auf einem traditionellen Weg, nur nicht in Schottland. Fällt mir gerade St. Kilian ein, also eine deutsche zukünftige Whisky-Brennerei, beziehungsweise die brennen schon Whisky, aber das, was die verkaufen, darf man im Moment noch nicht Whisky nennen. Und bei denen ist ja auch so, die bringen aktuell Rohbrand beziehungsweise fassgereiften Gerstenbrand raus. Und das in verschiedenen Batches und immer in verschiedenen Fässern gereift. Amarone gab es zuletzt, dann Ex-Eila-Cast, einfach mal ein Bourbon-Fass. Und die sind gerade richtig, richtig gehypt, möchte ich fast sagen.
Du hast gesagt, gerade auf traditionelle Art.
Ja.
Was meinst du damit? Kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
Ja, die haben sich einfach eine original schottische Brennanlage gekauft von einem der größten Hersteller für Destillationsanlagen, Forthsys, wo es eigentlich extrem schwierig ist, mal einen Termin überhaupt zu bekommen, dass man ein paar Brennblasen bekommt. Und die haben sich sowas nach Rüdenau gebaut, ein ganz, ganz possierliches Örtchen. Ich konnte im letzten Jahr mal zu Besuch dort sein und habe mir mal das Ganze angeschaut.
Wo zur Hölle ist Rüdenau?
Ach, das ist eine gute Frage. Das
sag mal, irgendeine Stadt da in der Nähe?
Noch ein bisschen östlich von Frankfurt am Main. Ich glaube so, na ja, schon eine Stunde östlich.
Ich überleg ja, okay, grad, irgendwie im Hessischen.
Das ja, zwischen Hessen ja und, ich glaube, es ist aber schon in Bayern fast. Oder ist es noch Hessen? Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall dort in der Ecke, so Grenze, Bayern, Hessen.
Also, liebe Zuhörer, ihr seht, wir sind hier die Geografie-Spezies. Aber ist nicht so schlimm. Also, wir wissen jetzt ungefähr, es ist irgendwo im Dunstkreis von Frankfurt. Das hört sich schon mal ganz gut an.
Ja, im Odenwald.
Im jetzt, Odenwald.
Da habe ich es wieder.
Hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Egal.
auf jeden Fall konnte ich dort sein im letzten Jahr mal, okay, und habe mir das mal angeguckt. Und es kommt schon so ein bisschen rüber wie in den Highlands. Also man kommt da in so ein Tal reingefahren und da ist dieses possierliche Örtchen Rüdenau. Und hat dann direkt am Ortseingang sieht man dann das Gebäude der Brennerei, was früher, glaube ich, eine Fabrik war für schlag mich tot Textilien oder so. Und das Ganze wurde umgebaut. Man hat dort zwei Silos davor gestellt, wo die gemälzte Gerste drin ist. Dann drin natürlich alles, was man zum Whisky machen braucht. Große Washbacks, zwei wunderschöne Brennblasen, die wirklich aussehen, als würde man direkt in einer schottischen Brennerei stehen. Und dementsprechend können die wirklich, wirklich meiner Meinung nach gute Qualität herstellen. Also ich habe den Rohbrand probiert, die bringen diesen White Dog, also noch nicht fast gereiften Whisky raus. Die haben, was ich gerade schon gesagt hatte, die verschiedenen fast gereiften Brände, die sich noch nicht Whisky nennen dürfen. Und da hatte ich zuletzt einen Fass aus dem Sautern-Fass gemischt mit Ex-Eila-Fass.
Okay.
Sowas in der Richtung, oder Bourbon-Fass. Total interessant, auch rauchig und nicht rauchig wird dort hergestellt. Macht auf jeden Fall Spaß, den Weg der Brennerei zu sehen. Die haben sich jetzt wie auf dem Transfermarkt auch noch einen bekannten YouTuber als Masterblender geholt, nämlich den Pat Hock.
Ehemals der Whisky-Wichser.
Richtig, genau. Den Namen hat er ja im letzten Jahr abgelegt, was ich eigentlich ganz gut finde.
Das ist schon ein blöder Name. Kommt irgendwie nicht so gut, finde ich.
Ja. Aber er hat ja trotzdem ein extrem gutes Näschen, muss ich sagen.
Zumindest wie sagt man das, anerkannt oder hat eine hohe Reputation für einen YouTuber.
Total. Und er ist jetzt Masterblender und auch so ein bisschen Social Media Marketing Verantwortlicher für die Brennerei. Hat also einen Schritt vom Hobby zum Beruf dahin gemacht, was ich absolut bemerkenswert finde und fast ein bisschen beneide. Und arbeite ich jetzt quasi für meiner Meinung nach eine gute, aufstrebende deutsche Whiskybrennerei. Und das, was ich von denen im Glas hatte, ist wirklich das Beste, was ich bisher von einer deutschen Whiskybrennerei verkosten durfte. Also ich hatte jetzt schon ein paar mit, naja, mäßig gutem Geschmack, wo ich jetzt nicht so wirklich begeistert war. Zum Beispiel Jenenser Whisky, das war ganz grauenvoll. Also es gibt aus Jena, eine kleine Stadt in Thüringen, einen Whisky, der nennt sich Holzbock. Nicht empfehlenswert.
Also die Frage ist auch immer, was ist Whisky, ne? Also reden wir da jetzt von Malt Whisky oder reden wir da von Grain? Das muss man ja erstmal hinterfragen, weil ansonsten schmeißt Korn in den Fass, dann kannst du ihn nach 2 Jahren hier in Deutschland auch Whisky nennen.
Ja, das stimmt außerdem.
Ja, also von daher muss man eh aufpassen. Aber selbst die Malt Whiskys sind, da gebe ich dir recht, also oft auf Obstler, rein auf Obstler Brennblasen gebrannt und dann in irgend so ein ganz frisches Holzfass reingeworfen.
Ja.
Und dann sind die nach 3 Jahren dunkel und schmecken eigentlich nur nach Holz und sind halt nicht so.
Ja, ist so schade.
Gut. Ich hab, was ich probiert habe, also von den Sachen, die ich gut fand, ich sag jetzt mal nur, was mir geschmeckt hat.
Ja.
Das war von der Hubble-Distillerie aus Sprockhövel. Das ist so irgendwie in der Nähe von Wuppertal.
Ja.
Da habe ich früher beruflich in der Nähe zu tun gehabt und habe dort, war ich entsprechend ein paar Mal essen. Die haben an ihrer Distillerie da ein großes Restaurant, ein sehr gutes, wo man gut essen kann. Und haben eben da halt auch, ja, traditionell so Kräuter, Korn und Obstbrände. Und die machen auch ein bisschen Whisky.
Mhm.
Und das ist gar nicht schlecht, was die da machen. Ich habe mir auf der Whisky-Messe Anfang diesen Jahres noch, also Januar 2018 in Trebsen, da habe ich mir eine Probe mitgenommen von diesem Hillock 14... 6,5 oder so, 6,5,
ich weiß keine nicht. Ahnung.
Das ist irgendwie so ein Mischding, da sind irgendwie 14 Jahre alter Whisky und 6,5 Jahre Whisky, alter Whisky drin. Und der war leicht rauchig, war ganz spannend, der lag im Lafroig-Cask irgendwie.
Ja.
Und war nur eine Zeit lang im Lafroig-Cask oder so, ich habe es nicht ganz mehr parat, aber der war gut, der war wirklich gut. Es war ein sehr, sehr, für einen deutschen Whisky war der sehr, sehr lecker. War echt gut. Wie sagt man das, begeistert. Allerdings, der große Nachteil, es gab irgendwie nur 300 Flaschen von dem Zeug.
Hm.
Und die kostete auch irgendwie 300 und ein paar mehr Euros für einen halben Liter. Und die war schon ausverkauft. Also die hatten irgendwie noch 2 Flaschen auf dieser Messe. Und haben dann halt nur noch so einzelne Gläschen ausgeschenkt.
Ja.
Aber fand ich auf jeden Fall spannend, zumal ich diese Distillerie kannte. Und die, also die Hubble-Distillerie und dann in Trebsen mit der Tochter, die jetzt diese Distillerie führt oder weiterführt von ihrem Vater, mit der konnte ich da sprechen und mich ein bisschen unterhalten.
Hm.
Und konnte ihr erzählen, dass ich Hubble kenne und dass ich da früher mal öfters essen war und dass ich mir mal da auch irgendwie Schnaps gekauft habe und sowas, aber früher halt kein Whisky und so. Deswegen war das insofern auch ganz lustig, weil ich da auch einen privaten Bezug zu hatte.
Ja.
Also von daher war Hubble auch ganz gut. Ansonsten habe ich aber ehrlicherweise für Deutschland nicht so viel Gutes zu berichten, ehrlicherweise. Also hier so die üblichen Verdächtigen hier, Schlürs und Finn, schon wie die alle heißen.
Ja.
Ja, hat mich jetzt alles nicht umgebracht, aber eine Flasche von dem kaufen würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ich bin da auch immer noch irgendwie so konditioniert, dass ich mir dann lieber für das Geld, weil es ist dann auch, natürlich ist es Handarbeit, das muss man eigentlich zu schätzen wissen, aber ich kaufe mir dann trotzdem meistens lieber was Schottisches, muss ich ganz klar sagen.
Oder was Irisches.
Iren trinke ich auch, habe ich auch nicht so viel zu Hause. Also ich hatte mal eine Flasche Teeling.
Oder Taiwan.
Taiwan?
Taiwan.
Hm. Aber was gibt's denn außer Kavala noch aus Taiwan?
Irgendwelche elektronischen Geräte, glaube ich.
Ich meine, ein Whisky.
Nee, ich weiß gar nicht, ob es da noch eine zweite Distillerie gibt. Keine Ahnung. Aber es gibt ja noch Indien, es gibt ja noch ein paar Länder. Aber du hast schon recht. Die Schotten sind schon für mich auch der Maßstab und alles andere muss ich irgendwie auch ein Stück weit daran messen. Die Iren haben vielleicht eine kleine Sonderrolle, weil die ja irgendwie auch mit ihrem Stil so ein bisschen die Lowlands irgendwie abbilden, ein bisschen anders sind, durch diese Mischung von gemälzter und ungemälzter Gerste auch etwas andere Aromen in dem Brand drin haben. Aber vom Prinzip sind das so die Mutterländer und anhand deren Produkt muss ich halt der Rest auch irgendwie ein bisschen sortieren, finde ich. das in Schweden sind, Franzosen oder was auch immer, ne? Also egal, wer da brennt, du kannst ja überall Whisky brennen. Südafrika gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile auch irgendwas.
Hab ich irgendwo gesehen. Bestimmt. Ja. Ist ja auch schön. Ist ja auch total interessant und deswegen finde ich auch interessant, wenn neue Brennereien im Umfeld beziehungsweise hier in Deutschland aufmachen. Ich probiere das dann auch gerne. Wenn es gut ist, kaufe ich mir sicher auch gerne mal eine Flasche. Wenn nicht, dann leider nicht. Also ich habe jetzt immer mal, wenn ich die Chance hatte, auf einer Messe oder einfach mal beim Schwiegervater oder so, probiere ich immer ganz gern mal auch was Deutsches. Auch einfach mal, um über den Tellerrand hinaus zu blicken, so ein bisschen. Ne? Ist ja auch immer ganz wichtig, dass man nicht da stehen bleibt, wo man gerade ist. Und deswegen trotzdem mein heißer Tipp. St. Kilian, die bringen nächstes Jahr, glaube ich, den Whisky raus. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Dadurch, dass die im Gegensatz zu allen anderen deutschen Brennern annähernd das gleiche oder eigentlich identisches Equipment haben wie eine schottische Brennerei. Und das macht, glaube ich, schon sehr, sehr viel aus. Dazu kommen dann gute Fässer. Da können wir, glaube ich, noch viel erwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Nein, ist cool. Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Schnack als die vielen kleinen, die es irgendwo so gibt. Ne?
Eben.
Das dann eben aufbauen.
Ja.
Von daher bin ich da auch neugierig und lass uns da gucken, was da kommt. Der erste Single Malt wird wahrscheinlich noch ein bisschen teuer sein, aber dann die zweite, Batch 2 kann man dann wahrscheinlich irgendwie bezahlen.
Jo,
irgendwann müssen die
ich
ja,
hoffe.
Irgendwann müssen die auch in die Massenproduktion gehen oder in die etwas breitere Produktion.
Mhm.
Muss jetzt nicht die erste Abfüllung sein. Wie gesagt, ich habe gehört, bei Teeling ist jetzt das erste eigene Fass, was abgefüllt wurde als Single Malt. Da hat eine Flasche irgendwie, keine Ahnung, 700 Euro oder so gekostet. Und zum ganz verrückten Preis. Also
okay.
Sammlerding, ne?
Ja.
Da, mit Flaschennummer und so, das erste Fass.
Ja.
Und da musstest du richtig für raus tun. Und gibt sogar Leute, die machen das auf und sagen, naja, ganz schön bissig noch das Zeug.
Ja, aber dann, wie gesagt, Whisky ist zum Trinken da.
Ja, genau. Nee, finde ich aber dann gut, von daher passt das schon. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch eine kleine Story. Die ist auch eigentlich ganz cool. Die kommt ungefähr in die Richtung. Und zwar war ich im Sommer 2016 in Dänemark. Und zwar im Nationalpark Thy, THY geschrieben. Und habe da mit meiner wunderbaren Frau und meinen beiden Kindern Urlaub gemacht. Und ist eigentlich eine schöne Gegend, aber wettertechnisch ein bisschen herausfordernd, weil das ist immer sehr windig. Und da scheint die Sonne, es könnte eigentlich 25 Grad sein, du musst mit Jacke und Pullover rumlaufen, weil dann übelster Wind immer um dich herum pfeift, ob am Strand oder nicht. Und wir waren da 2 Wochen, haben da entspannt, schönes Häuschen da gehabt etc. Mhm. Und du kriegst ja an den Touristeninformationszentren vor Ort immer so diese, was können sie hier in der Gegend machen, Plättchen.
Ja.
Und da hat meine Frau, die ist da immer heiß dann drauf, vor Ort viel zu machen, hat dann sich das gleich geholt. Und sagte so, dann Mensch, guck mal hier gibt's auch jemanden, der Whisky macht. Und die bieten Tastings an.
Da gingen deine Augen auf.
Ja, ich dachte, was? Nee, kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir das tatsächlich, oder ich habe mich dann tatsächlich dort mal auf die Seite von denen begeben und habe dann da auch ein spontanes, kurzfristiges Tasting gebucht.
Mhm.
Online dann. Und habe mich dann von meiner Frau da hinfahren lassen, die da mit den Kindern zu irgendeinem Erlebnisbauernhof weitergefahren ist. Und die hat mich da halt quasi zum Tasting abgeworfen. Und es war super spannend, weil das was ganz anderes war, als das, was ich bisher so in dem Zusammenhang bei Whiskymachern so kannte oder gewohnt war. Also, die haben keine Destillerie.
Was haben die dann?
Die sind ein Bauernhof.
Ach so.
Und zwar ein Bio-Bauernhof, der seit, ich weiß gar nicht wie viele Generationen, den es halt schon gibt als Familienhof. Die sind seit vielen, vielen Jahren, sind die Biohof und bauen Gerste an, haben ansonsten Milchkühe und so ein Zeug, aber alles so aus diesem Bio-Level.
Mhm.
Ist im Naturschutzpark, ne, haben die einen Hof. Also die müssen halt auch entsprechend so umgehen. Und die haben irgendwann mit Gerste rumexperimentiert, haben festgestellt, es gibt so viele vergessene Sorten, haben sich auch so Samen, Datenbanken vergessene Sorten organisiert und haben dann irgendwann gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir damit Whisky machen können. Mit unserer eigenen Biogerste.
Ja.
Haben dann sich eine Distillerie gesucht. Es gibt irgendwie 10 Kilometer entfernt eine kleine Distillerie. Mhm. Die haben eine Pot Still und eine Column Still, also die haben 2 verschiedene Brennblasen quasi, also 2 Destillationsarten als Möglichkeit, aber jeweils nur einfach. Quasi.
Ja.
Und da haben die dann halt mal einfach, haben die sich bei sich auf dem Hof Bier angesetzt quasi und haben das dann dort zum Brennen hingegeben und haben es dann gebrannt, Fässer gefüllt und bei sich auf dem Hof wieder gelagert. Und
ach, cool.
Die haben einen Kuhstall quasi zu einem Silage-Warehouse ausgebaut, also wirklich mit so einem plattgetrampelten Boden halt.
Ja.
Und da stehen dann halt die Fässer drin. Da hat auch das Tasting stattgefunden in diesem Fasslager. Das war natürlich, du kommst da rein, ne? Also alles nicht sehr groß. Da lagen vielleicht 40, 50 Fässer.
Reicht, ja.
Viele kleine Quarter Casks und 2, 3 große. Also ein Sherry Butt, ein Bourbon Fass, so ein 250 oder 220 Liter Teil und halt ansonsten so 50 Liter Fässer. Relativ viele. Und deren Kernthema ist Oloroso. Ne? Oloroso Fässer. Und eben Bio, ne? Also sprich deren Grundprodukte, ne? Also die Gerste ist Bio, die melzen die Gerste in Deutschland. Warum machen die das? Weil es in Deutschland den einzigen Melzer gibt in ganz Europa, der sortenrein melzt, also der 100% garantiert, dass kein anderes Korn in dein Malz mit reinkommt.
Über den habe ich letztens erst eine Doku gesehen.
Dann wird, also ich weiß nicht mehr, wie der heißt, es stand auch irgendwie in so einem Flyer, den ich da hatte.
Ja.
Das schicken die halt zum Melzen dann nach Deutschland, das Zeug. Dann kommt das sortenreine oder batchreine Gerstenmalz zurück. Dann geben die das in die Brennerei und füllen das dann in diese Fässer. Das Spannende ist, die Fässer bekommen die von einem Fassmacher in Jerez oder so einer Sherry-Bodega, die auch Bio-Sherry machen. Ne? Also diese Bio-Kette wird komplett gebrannt bei denen, durchgängig, ne? Also ohne Sollbruchstelle. Und die bringen halt bisher oder Stand heute einmal im Jahr eine Abfüllung raus. Also das ist wirklich auf ganz, ganz kleinem Level, sind immer so 1000 oder 1500 Flaschen machen die pro Jahr.
Ja.
So, und dann war ich da im Urlaub, habe dieses Tasting gemacht. Dann wollten die, dass ich bei denen, also haben die angeboten, dass man ein Fläschchen kauft. Das war eigentlich schon ausverkauft.
Ja.
Die hatten so für die Personen, die dort die das Tasting gemacht haben, gab es noch konnte man noch eine Flasche erwerben. Da kostet ein halber Liter 150 Euro.
Schnäppchen.
Habe ich auch gedacht. Naja, ich sagte, machst du mal lieber nicht.
Mhm.
So, habe aber so mich da in so einen Verteiler eingetragen, weil ich das ganz spannend fand. Und dann, ich war noch im Urlaub und dann erreichte mich eine Information von denen, dass die auch Fassanteile verkaufen.
Okay.
Also sprich, dass du nicht eine Flasche kaufst, sondern dass du jetzt ein Fass kaufst, was erst noch befüllt wird.
Ja.
Und welches dann, wenn es befüllt ist, also du bezahlst halt sofort deinen Anteil und kriegst nach 3,5 Jahren deinen fertigen Whisky gebottelt in der Flasche.
Aber mindestens 3,5 oder maximal?
Also die gehen aus Erfahrungswesen, bei dieser Fassgröße etc. sind die von 3,3 also drei Jahre, 3 Monate bis 3 Jahre, 6 Monate ausgegangen.
Okay.
Länger reifen die ein Whisky nicht in den kleinen Fässern.
50 Liter hast du gesagt, ne?
50 Liter. So, und da gab es dann verschiedene Fassauswahlmöglichkeiten. Und ich habe an einem Experiment mitgemacht. Und zwar einem neuen Fass, amerikanische Eiche, in dem 2,5 Jahre Bio-PX lag.
Okay.
Also 2,5 Jahre lag da Bio-PX drin, in einem neuen Fass. Der PX ist dann rausgekommen und dann eben jetzt für ein Jahr der Whisky rein. Und im Sommer ist er jetzt sozusagen ein Jahr alt geworden. Und das ist auch genau der, den wir jetzt gerade hier als Probe, die ich hier ins Glas gegossen habe.
Ja.
Da habe ich vor ein paar Wochen mal so eine einjährige Probe bekommen, um den mal zu verriechen und zu mal gucken, wo steht er denn? Nach einem Jahr. Ja, es ist halt klarer Brand gewesen.
Und wenn farblich. Ich
jetzt so angucke, was wir hier im Glas haben, also wir machen jetzt hier quasi so ein bisschen Verkostung. Kann er noch Eckdaten ganz kurz sagen. Der ist mit 63,5 ist der in das Fass gekommen.
Okay, ein bisschen weniger als normal.
Und hat im nach einem Jahr hat der 61,3 noch. Mhm. Genau, und es war übrigens kein 50-Liter-Fass, sondern nur ein 47-Liter-Fass. Ich habe nämlich nachher sogar noch Geld zurückgekriegt, weil die 10% ja. Fassanteil bezogen sich auf 50 Liter und nicht auf 47, also nicht auf 5 Liter und nicht auf 4,7 Liter ja. quasi am Ende des Tages. Deswegen haben die mir nachher sogar noch Geld zurücküberwiesen. Da sollen übrigens Minimum 8 Flaschen rauskommen, erfahrungsgemäß, mit Angel Share kalkuliert.
Ja, ja.
Und diese 8 Flaschen, die sind jetzt nicht alle für mich, sondern ich habe das mit meinem Vater und ein paar anderen Freunden zusammen gemacht, wo wir halt sozusagen jeder 1 bis 2 Flaschen von dem Zeug nehmen, um halt eben das mal machen zu können.
Ja, was willst du auch mit 8 Flaschen?
Ich wüsste schon, was ich damit mache, aber es ist nicht unbedingt sinnvoll, 8 Ach so. Flaschen von einem Whisky zu Hause stehen zu haben. Ne?
Ja, riecht auf jeden Fall schon mal gut, ne?
Also ich finde, er riecht extrem gereift schon, ne?
Ja. Definitiv.
Und ich finde auch nicht, dass der... Also ich habe jetzt einen Spritzer Wasser reingemacht, um den irgendwie unter 60 zu kriegen, weil ich den mit 60 nicht probieren kann. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber ich finde nicht, dass der jetzt eine stark alkoholische Nase hat.
Gar nicht. Schön süß.
Die Farbe ist, wie gesagt, eigentlich fast schon ein dunkler Goldton. Ne? Also da träumt mancher Glenn Farkas von. Naja, vielleicht nicht ganz dunkler Goldton, aber schon ein Goldton.
Ja, definitiv.
Ne?
Kommt auf jeden Fall auch ordentlich Frucht schon raus.
Kommt Birne, habe ich.
Ja. So ein bisschen Marille.
Marille.
Marillenmarmelade, aber ganz zart. Also noch nicht irgendwie überschwänglich. Okay. Der ist noch sehr zurückhaltend. Noch keine ausgeprägten Gewürznoten oder so. Aber alles sehr dezent und fein. Also es gefällt mir gut.
Was die haben, oder was sozusagen der Unterschied ist, glaube ich, zu normalem Whisky oder zu schottischem Whisky, die haben halt, die haben eine Potstill, also dieser Brenner, der hat, wo die das machen, der hat eine Potstill und eine Columnstill. Das heißt,
ja.
die sagen, das ist quasi so eine Mischdestillation. Da wird der Rohbrand, wird erst einmal durch die Potstill gejagt und wird dann in der Columnstill noch einmal durchgebrannt.
Mhm.
Und das erzeugt halt ein weicheres Ergebnis.
Ja.
Also die sagen, die könnten mit so einem sehr scharfen schottischen Destillat mit 3 Jahren, deren Glaube halt, könnten die auch nicht so viel mit anfangen. Weil die eben halt nur kurz, weil die halt noch nicht langfristig die Sachen lagern, sondern eben diesen Quartercasters machen. Deswegen sind die mit der Art des Brennens auch sehr zufrieden.
Mhm.
Weil die sagen, das Destillat ist halt ein bisschen gefälliger. Ich habe ja von dem New Make auch was bekommen. Und der war auch sehr obstlermäßig. Ich musste den auch runterverdünnen, der hat ja 63,5. Aber, ja. Du hast schon probiert und hast so ein bisschen, in deinem Gesicht hat man eine gewisse Anstrengung gesehen gerade.
Ist auf jeden Fall noch relativ scharf auf der Zunge. Das versteckt er noch nicht, aber wie auch, ne? Der ist 1 Jahr alt. Aber sehr, 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 sehr fruchtig, muss ich sagen, er ist einfach sehr, sehr fruchtig. Man merkt definitiv den Brennereicharakter.
Wow.
Und lecker.
Süß, aber.
Ja.
Aber.
Mhm.
Das ist das wahrscheinlich das PX-Fass auch, ne, was da massiv reinhaut.
Ich glaube,
das
ist der Rohbrand. Ja.
Die Süße ist, glaube ich, die Frucht kommt vom Brand. Ich glaube, der letzte war, ging auch so in Richtung so Birne oder sowas, ne?
Mhm.
Ein Birnenobst
war ja,
von der Nase her.
Definitiv.
Und also der Rohbrand. Aber hier hast du jetzt ja wirklich schon diese starke Süße auch vom Sherryfass.
Okay. Ja, wenn du jetzt den Vergleich hast, ja.
Genau. Was noch wichtig ist, die haben das jetzt umgefüllt.
Worin?
Die haben den Whisky aus diesem 47-Liter-Fass in ein anderes 50-Liter-Fass umgefüllt. Und zwar in ein Fass, welches im Ursprung 20 bis 40 Jahre alten Sherry beinhaltet hat. Also 20 bis 40 Jahre lang für Sherry genutzt wurde, für Sherry-Reifung. Aber ein Second Fill ist, weil da 9 Monate schon Tü-Whisky drin lag.
Okay.
Also es ist, die haben geschrieben, es ist ein sehr aktives Fass. was noch viel Aromen abgibt, was aber nicht so stark ist wie das Fass, wo jetzt dieser Whisky drin lag. Ja. Die hatten einfach Angst, dass der nach 3 Jahren kaputt ist.
Okay.
Ja, die haben geschrieben, wir machen hier keine, wir schreiben, die haben alle Cask-Owner quasi informiert.
Ja.
Darüber, dass die halt das Ding umfüllen, weil die sagen, die haben halt Bedenken, dass der Fasseinfluss einfach zu krass ist. Neues Fass, nur 2,5 Jahre was drin, zu viel Eiche halt. Die sagen, ja, jetzt ist ja auch super, ja, jetzt finden wir den noch genau richtig, ist auch toll. Nach 2 Jahren hätten wir Bedenken, dass der dann halt nicht mehr so schön ist. Deswegen halt in dieses andere Fass. Aber, er sagt, das Fass ist noch sehr aktiv. Und wenn da 20 bis 40 Jahre, also genauere Angaben kann die Bodega nicht machen.
Ja.
Ne? Die haben halt, die wissen halt nicht, ob das 20 oder 40 Jahre ist, aber die sagen, irgendwas zwischen 20 und 40 Jahren lag da Sherry drin. Und dann war jetzt 9 Monate, haben die den genutzt als First Fill. Und jetzt ist das sozusagen die Zweitbelegung danach. Auch super klasse, ne?
Also es klingt auf jeden Fall so, als wäre da auch jede Menge Know-how im Spiel. Nicht einfach irgendwelche Fässer gekauft und rein damit und liegen lassen für 3 Jahre und fertig ist der Lack. Sondern die machen sich ja wirklich Gedanken mit den verschiedenen Fässern, auch mit Second-Fill-Fässern. Das klingt auf jeden Fall auch vielversprechend. Und auch, wenn ich das jetzt hier im Glas habe, muss ich wirklich sagen, nicht schlecht.
Nein, nein, also nochmal, das war natürlich aus einer Urlaubslaune heraus gekauft, ne? Also wenn ich das jetzt nicht, wenn ich nicht da zugeschlagen hätte, mit diesem Cask-Anteil, hätte ich das jetzt hier nicht mehr gemacht. Mhm. Ne, da war ich halt noch irgendwie so begeistert von diesem Tasting, was halt super klasse war. Da gab es halt auch, wir haben mit dem Rohband angefangen, dann schon einfach runter verdünnt, ne, auf irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder so.
Ja.
Dann gab es einen Young Spirit, der war 2 Jahre, dann gab es einen Bourbon-Fass, dann gab es einen Sherry-Fass gelagert und noch irgendwas Drittes, Auriges noch, also was Fünftes dann am Ende. Ja, also es gab zwei, also New Make, dann so einen 2 Jahre gelagerten. Dann gab es halt 3 richtige Single Malls, ne?
Ja.
Zum Tasten. Und es war alles super, ne, was die da hatten. Ich fand das alles gut. Mir hat das alles gefallen. Man muss dazu sagen, das ist, du sitzt dann da in diesem Fasslager, die bieten dann dazu auf so Platten ihren eigenen Käse und ihre eigenen
okay,
geräucherten Schinken, so als Food-Beilage. Ne, sagt er hier, ja, das ist ein Schinken, den haben wir jetzt mal rausgebracht, da fangen wir jetzt auch mit an und so. Mhm. Ne, und es ist halt alles Bio und alles sehr hochwertig und so. Das hat halt einfach auch Spaß gemacht. Und dann bist du da halt, glaube ich, nochmal. Da hast du ein bisschen noch den Effekt, wie wenn du im Urlaub irgendwie Wein trinkst. Ja. Ne? Nur, ich habe mir gedacht, komm, das hat irgendwie schon Qualität. Ne? Und das kann so schlecht nicht sein. Und dieses Fassprojekt fand ich ganz spannend und da habe ich auch gedacht, da lernst du vielleicht ein bisschen was und auch, dass die sagen, wir schicken halt an die Cask-Owner eben Samples raus, einmal pro Jahr, und das ist halt auch alles im Preis mit drin, ne? Also,
ja.
Der kommt jetzt nicht und sagt, hey, jetzt will ich Porto haben oder für die Sample was haben. Das ist halt alles mit dabei.
Mhm.
Du kannst entweder zu denen zum Hof fahren, also die Leute, die aus denen mal kommen, die haben so eine Art Sommerfest für die Cask-Owner.
Ach, wenn, cool.
Da werden es allen Casks, da kommst du als Cask-Owner hin und kriegst deine Probe, die werden dann gezogen. Dann kannst du halt dein Zeug da verkosten. Oder wenn du nicht kommst, schicken sie es dir kostenfrei zu.
Mhm.
Ja, und der hat mir auch per Mail geschrieben, so, ja, hier 5-mal so teuer, das Zeug zu dir zu schicken über die Grenze. aber egal, machen wir, haben wir ja versprochen, so, ne? Also.
Ja, na klar.
Passt, ne? Kann man jetzt nicht machen. Ich bin der einzige Deutsche.
Okay.
Sonst nur Dänen. Und das ist auch das größte Problem, was ich habe. Die ganze Seite von denen ist auf Dänisch, die Homepage. Die haben keinen außerhalb Dänemark Vertrieb.
Also ja.
Die verkaufen nur in Dänemark ihr Zeug.
Ja.
Weil es halt begrenzte Mengen sind. Und ich kriege ständig so ein Newsletter von denen, das ist immer auf Dänisch.
Lernen Dänisch.
Ja, auf jeden Fall, sollte man tun. Ich schreibe ihn dann immer an, kannst du mir dann nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen, dein blumiges Geschreibe. Und dann macht er das halt auch immer, ne? Dann schickt er das halt auf Englisch nochmal kurz.
Ja, okay.
Ja, und ich habe da so ein richtiges Zertifikat bekommen, das haben sie für mich richtig übersetzt, also nur für mich, ne?
Mhm.
Habe ich auf Englisch bekommen, da steht dann die Art der Gerste drauf, also welche Gerstenart es ist. Und also alle notwendigen Themen noch, ne? Also wie gesagt, wie alt das Fass ist und so weiter. Hast du ein richtig schönes Zertifikat dazu gekriegt?
Ja.
Das ist schon cool.
Das glaube ich. Auch jetzt nochmal zurück zum Geschmack. Ich muss sagen, also es verträgt sich wirklich gut. Oloroso hast du gesagt?
PX.
Ach, PX, okay.
Der kommt jetzt in ein Oloroso-Fass.
Der kommt jetzt in ein Oloroso-Fass, okay.
Oder ist jetzt schon im Oloroso-Fass seit August, ne? Also oder seit Anfang September wurde der umgefüllt.
Ja. Er ist auf jeden Fall nichts, was irgendwie stört. Schön geschmeidig. Nach einem Jahr. Ich bin mal gespannt. Ja, du bekommst ja deine Flasche. 3,5 hast du gesagt. Das wird super.
Ja, drei Jahre, drei Monate bis drei Jahre, sechs Monate gehen ja. davon aus.
Ja.
Ja. Also es muss auf jeden Fall, die haben gesagt, die drei Jahre wollen die hinbekommen, weil der soll natürlich als Single Malt gebottelt werden.
Mhm.
Ja. Und alles, was die machen, ist relativ dunkel nach drei Jahren. Ne? Aber
kleine Fässer.
Kleine Fässer. Muss man sich mal anschauen, wird auf jeden Fall spannend. Wir sollten auf jeden Fall hier unser Pröbchen noch zu Ende genießen.
Das machen wir. Das machen
wir noch ein bisschen Zeit. Ja, und ich glaube, dann sind wir für heute auch eigentlich mit unseren Themen schon durch, oder?
Ja, sieht so aus. Ja, ich habe hier überall einen Haken dran gemacht.
Wir haben noch ein bisschen was auf der Liste, aber das schaffen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Wir sind jetzt bei der Stunde 10, was mir wieder wie im Flug verging die Zeit.
Ja, das stimmt.
Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht.
Uns auf jeden Fall.
Uns hat's Spaß gemacht. Wir werden es wieder tun. They did it again. Nein, wir werden es wieder machen und gucken, dass wir im neuen Jahr 2019 dann die Folge 3 präsentieren. Jetzt gibt es erstmal Folge 2 für euch. Auf allen relevanten Portalen und Diensten zu finden.
Ja. Ich habe gesehen, iTunes funktioniert, alle anderen Apps funktionieren, Spotify funktioniert. Geht auch gerne einfach auf den Feed dramgood.de, überhaupt kein Problem, funktioniert auch. Und lasst vor allen Dingen ein Like bei Facebook für uns da.
Ja, show love. Ne? Zeigt uns Liebe auf Facebook, das fänden wir klasse. Dramgood.de ist jetzt sozusagen da die Seite, auf der ihr es immer findet, aber wie gesagt auch auf so unwichtige Sachen wie iTunes oder Soundcloud oder was da alles noch gibt.
Sind wir also genau.
Auch vertreten. Sehr gut. Wunderbar. Dann wünschen wir euch eine besinnliche Weihnachtszeit da draußen.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Guten Rutsch ins neue Jahr und bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.